HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Anke Stein.
Guten Tag.
Gefängnisdirektorin. Gastgeber Johanan Schellje. Gefängnisdirektorin hat schon ein Stirnrunzeln hervorgerufen. Anke Stein, wie war das? Was haben Ihre Eltern gesagt, als Sie zum ersten Mal ins Gefängnis gekommen sind?
Dafür haben wir die Ausbildung nicht finanziert. Das war, glaube ich, der erste Satz, den ich gehört habe. Aber der hat sich ganz schnell verflüchtigt. Und ich war auch schon während meiner Ausbildung im Gefängnis. Das heißt, meine Eltern hatten Zeit, sich daran zu gewöhnen.
Was haben Sie für eine Ausbildung?
Ich bin Juristin. Ich habe 2 juristische Staatsexamina.
Das heißt, Sie könnten auch Scheidungsanwältin oder reiche Notarin werden?
Wenn mich das interessierte, könnte ich das werden oder sein.
Und warum haben Sie sich von den Paragraphen abgewandt und den Menschen, die gestrauchelt sind, zugewandt?
Ich habe mich den Paragraphen nicht abgewandt, aber ich habe mich in der Tat den Menschen zugewandt. Jura habe ich studiert, weil mir vielleicht zu diesem Zeitpunkt auch nichts Besseres eingefallen ist. Und ich dachte, ach, da machst du nichts falsch. Und ich habe auch in der Tat nichts falsch gemacht. Das wurde deutlich, als ich dann in der Wahlfachgruppe Kriminologie, Strafvollzugsrecht und Jugendstrafvollzug lernen konnte. Und ich zum ersten Mal wusste, wozu diese ganzen Paragraphen vielleicht auch gut sein könnten. Weil sie nämlich nicht nur manchmal wechselnde Werte verkörpern, sondern auch den Gefangenen, den Menschen dahinter abbilden können. Das hat mich sehr angesprochen.
Der Strafvollzug und auch die Juristerei hat ja auch immer einen politischen Hintergrund. Was haben Sie, was haben die Juristen zur Zeit Ihrer Ausbildung gewollt?
Ich habe in den 90er Jahren in Berlin studiert. Und das heißt, dass ich natürlich geprägt bin von der Geschichte dieser Stadt und auch geprägt bin von dem Mauerfall und der Vereinigung Deutschlands. Das war eine ganz besondere Situation. Das war eine Aufbruchsstimmung. Vieles war möglich, was für immer als unmöglich galt. Möglicherweise hat sich das auch auf die juristische Ausbildung ausgewirkt, aber auf jeden Fall auf mein Leben. Es ist einfach zu sagen, wie Juristen den Strafvollzug oder den Justizvollzug sehen sollen. Das ergibt sich nämlich direkt aus unserer Verfassung, aus dem Grundgesetz. Ja, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und da steht aller Menschen. Und das heißt auch die Würde der Menschen, die uns in Gefängnissen anvertraut sind. Und in diesem Sinne wurde Strafvollzugsrecht gelehrt und es wird es auch noch heute.
Wenn wir das inhaltlich noch ein wenig genauer anschauen, Frau Stein, ohne dass wir gemeinsam im Kino gewesen sind, waren wir doch wahrscheinlich beide in einer Flug übers Kuckucksnest und haben uns mit totalen Institutionen auseinandergesetzt. Also Institutionen, die Essen, Schlafen, Trinken, alle menschlichen Funktionen reglementieren und dann mit diesen Menschen umgehen und sie dahin erziehen, dass sie sich institutionell konform verhalten. Das ist ja nicht deckungsgleich mit dem Grundgesetz.
Das Gefängnis ist so, wie es ist, deckungsgleich mit dem Grundgesetz, weil ein Aufenthalt im Gefängnis Freiheitsentzug bedeutet. Freiheitsentzug aufgrund richterlicher Entscheidung, aber nicht das Ende des Lebens. Und nicht den Verlust an Selbstbestimmung für den Rest des Lebens, auch nicht im Gefängnis. Das ist keine neue Erkenntnis, auch die geht in die 50er Jahre zurück, ne? Wo Herr Tänzer schon gesagt hat, Strafvollzug ohne Perspektive ist ein schweres Verbrechen. Und so ist Strafvollzug auch heute noch. Der ist nach außen gerichtet, das sieht zwar nicht so aus, weil sich Mauern um ihn schließen. Aber der erste Tag in einem Gefängnis muss der erste Tag in der Vorbereitung auf ein Leben in Freiheit sein. Auf ein Leben in Freiheit ohne Straftaten, auf ein Leben in Freiheit in dieser Gesellschaft. Das ist der beste Opferschutz, den Vollzug bieten kann und das ist unsere Aufgabe.
Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Anke Stein, Gastgeber Johanan Schellje. Beschreiben Sie mir einen solchen Tag.
Die Gefangenen werden morgens geweckt. Das ist in der Tat etwas, was ich schwierig finde schon. Da sind wir beim Thema, ne? Warum wecken wir unsere Gefangenen? Warum haben unsere Gefangenen nicht alle einen Wecker und sind schon aufgestanden, wenn wir die Tür öffnen?
Um 6.30 Uhr oder um 9.12 Uhr?
Nur eher so 6.30 Uhr, zwischen 6 und 7. Das variiert in den Justizvollzugsanstalten. da ist der erste Schritt. Wir haben diesen Wecker zwar auch, aber wir haben in den Gefängnissen oft Menschen, die es nicht gewohnt sind, aufzustehen und wo es recht hilfreich ist, wenn jemand die Tür öffnet und Guten Morgen sagt. Dann gibt es Zeit zu frühstücken. Viele Gefangene gehen anschließend zur Arbeit. Wer nicht zur Arbeit geht, muss leider wieder in seinen Haftraum. Das ist ziemlich einschränkend. Deswegen gehen unsere Gefangenen auch sehr gerne arbeiten. Dann gibt es Mittagessen. Nach dem Mittagessen wird zum Teil noch gearbeitet, hängt von der Arbeit ab. Und ansonsten gibt es Freizeit. Freizeit heißt Aufenthalt im Freien, diverse Gruppenaktivitäten oder Einzelaktivitäten. Sport ist ein Beispiel dafür. Behandlungsaktivitäten, Betreuungsaktivitäten, was man sich so vorstellen kann. Und je nach Justizvollzugsanstalt ist jedenfalls um 22 Uhr alles zu. Bei mir in der JVA Moabit deutlich früher. Wir sind Untersuchungshaftvollzug und das heißt, die Freiheiten sind noch begrenzter für die Gefangenen.
Sie haben das so aufgefächert. Das würde ich auch in einem Spa so auffächern. Aber im Untersuchungsgefängnis wie in der Vollzugsanstalt ist es ja enger begrenzt. Beschreiben Sie mir, dass ich es sinnlich nachvollziehen kann. Haben Sie Eisentüren mit Klappen drin, wo dann ein Tablett mit Frühstücksteller reingereicht wird oder eine Mannschaft, die mit dem Wagen vorbeigeht und dann mit der Kelle irgendwas in tiefe Teller schöpft? Wie ist das sinnlich und wie viele Stunden gehen die? Dürfen die dann im Kreis gehen oder wo auch immer? Meine Informationen sind vor allem aus, ja, spärliche aus der Realität, aber die meisten aus Filmen.
Ich muss da leider wirklich klar unterscheiden zwischen Untersuchungshaft und Strafhaft. Die Untersuchungshaft ist ja keine Strafe, trotzdem ist sie oft strikter für den Menschen, der sie erleidet oder der den Haftbefehl hat, weil die Untersuchungshaft alleine der Sicherung des Strafverfahrens dient. Dazu gehört, dass wir strenger reglementieren dürfen, strenger einschränken müssen. Das heißt, Untersuchungsgefangenen dürfen nicht alle anderen Untersuchungsgefangenen sehen. Aus dem gleichen Tatkomplex müssen wir zum Teil trennen. Und das Gericht macht Auflagen, was Gefangene dürfen und was sie nicht dürfen. Das heißt, dass wir in der Untersuchungshaft nicht so flächendeckend öffnen können. Wir versorgen nirgends im Berliner Vollzug unsere Gefangenen durch Klappen in den Türen, weder in Straf- noch in U-Haft. Das ist unmenschlich aus meiner Sicht und es macht auch keinen Sinn, denn wenn wir sagen, dass Menschen im Gefängnis auf die Freiheit vorbereitet werden sollen, dann brauchen sie den menschlichen Kontakt. Und den einzuschränken, ist meines Erachtens gegen das Grundgesetz, das ich vorhin ja schon zitiert habe. Ja?
Eine Stunde Rundgang oder zwei?
Unterschiedlich
in
den, Strafvollzugsanstalten, also wir nennen das Freistunde. Ja, es ist in der Tat so, dass es immer Gefangene geben wird, die im Kreis laufen. Das ist aber nicht das Wesen einer Freistunde. Ich habe mich schon mal gefragt, ob man eigentlich auf der Südhalbkugel in die andere Richtung läuft. Ja, ich kann das nicht sagen, vielleicht weiß es jemand, weil ich meine, das Wasser fließt ja wohl in eine andere Richtung ab. Mein Mann bestreitet das zwar, aber möglicherweise wirkt sich die Verkehrsführung, oder in England, Linksverkehr, läuft man andersrum, ich weiß es nicht. Aber ansonsten sind auch die Freistunden, haben Platz für Aktivitäten, zum Teil für sportliche, wenn die Anstalten groß genug sind, aber vor allen Dingen fürs Gespräch oder fürs Hinsetzen. Mindestens eine Stunde am Tag. In allen Strafvollzugsanstalten mindestens zwei Stunden. In der JVA Moabit auch mindestens zwei Stunden aufgeteilt auf vormittags und nachmittags. Und darüber hinaus gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Also auch in der Untersuchungshaft gewähren wir jedem Gefangenen drei Stunden außerhalb seines Haftraums pro Tag. Das klingt jetzt total viel. Heißt aber auch, dass wir 21 Stunden auf den Haftraum verweisen können. Und das klingt dann auch wieder sehr, sehr viel.
Das heißt, was der Pfarrer macht, die Ansprüche der Sozialarbeiter oder auch Tischtennis oder Filme sind wahrscheinlich sehr begehrt, damit man überhaupt in Gesellschaft kommt, wenn man als Untersuchungsgefangener oder Strafgefangener im Gefängnis sitzt.
Jede Gesellschaft und jede Abwechslung ist, glaube ich, begehrt, wenn man einen Teil des Tages verpflichtet ist, alleine zu sein. Ja? Und diese Verpflichtung besteht im Gefängnis, wenn wir die Türen zumachen. In der Untersuchungshaft gibt es mehr Doppelunterbringungen, nennen wir das, also mehr Doppelhafträume als in der Strafhaft,
was einfach Selbstmorde
auszuschließen. Auch Suizidprophylaxe, aber vielleicht auch einfach dem natürlichen Bedürfnis nach Begegnung, ne? etwas entgegensetzen zu können, etwas bieten zu können. Es geht nicht immer gleich automatisch um die Suizidprophylaxe. In der JVA Morbid haben die Gefangenen Telefone auf ihrem Haftraum, die können raustelefonieren. Es sei denn, die Richter erlauben es nicht. Wenn das Verfahren das nicht zulässt, dann kann es sein, dass es diesen Telefonkontakt nicht geben kann, aber von der Anstalt aus haben wir da gar kein Problem mit. Ansonsten bemühen wir uns bei Menschen, die größeren Einschränkungen unterliegen, dass beim Sozialarbeiter telefoniert werden kann, dass es Kontakte gibt. Selbstverständlich gibt es Besuche, überwacht, nicht überwacht. In der Untersuchungshaft, wie gesagt, immer in Absprache mit dem Gericht, in der Strafhaft, in unserer eigenen Zuständigkeit und damit ganz klar nicht überwacht.
Das Telefonieren verblüfft mich jetzt, weil ich denke, um Strafvereitlung zu betreiben, muss ich den Kontakt einschränken. Bei Untersuchungsgefangenen erst recht einschränken, um Absprachen zu verhindern. Ich habe auch Schreiben von Bürgern gelesen, die sagen, wieso kann der raustelefonieren? Im Gefängnis sollten doch keine Handys sein.
Das sind ja zwei Paar Schuhe. Das eine sind die Handys, die in der Tat verboten sind, und das andere sind die Telefone, die wie so ein Festnetzanschluss halt eben zur Verfügung stehen und die in der Untersuchungshaft auf bestimmte Nummern reduziert sind, die vom Gericht überprüft sind, in der Strafhaft freigegeben sind. Wenn jemand im Gefängnis ist als Gefangener, dann beschränkt das Gefängnis sein Leben, aber immer nur so weit, wie es erforderlich ist. In der Untersuchungshaft ergeben sich die Erfordernisse ganz klar aus den Haftgründen: Verdunklungsgefahr, Wiederholungsgefahr, Fluchtgefahr. Wenn ich bei einem Gefangenen alleine den Haftgrund der Fluchtgefahr habe, was hindert mich daran oder was hindert das Gericht daran, das Telefonieren zu erlauben? Ja? Wer telefoniert, ist deswegen trotzdem noch im Gefängnis. Und damit ist die Einschränkung nicht erforderlich und sie muss auch nicht ausgesprochen werden. In der Strafhaft, warum? Wir haben Besuche, wir haben Briefe, wir kontrollieren die Briefe nicht, wir hören uns die Gespräche beim Besuch nicht an. Warum sollten wir Telefone überwachen oder Telefone verbieten? Strafgefangene sind Bürger der Bundesrepublik Deutschland oder sie leben in diesem Land. Und das heißt, sie unterliegen den ganz normalen staatlichen Überwachungen, so sie Anlass geben. Das heißt, ihre Telefone können überwacht werden durch die Polizei. Auch dafür bedarf es eines Richters vorher. Warum sollte der Vollzug andere und mehr Einschränkungen haben? Das liegt nicht in unserer Natur.
Seit wann gibt es keine Zensur mehr in der Strafhaft?
Das Strafvollzugsgesetz, auch schon das alte des Bundes, hat eher die Kontrolle von Briefen auf verbotene Einlagen vorgesehen als wirklich die inhaltliche. Selbstverständlich kann nach wie vor in der Untersuchungshaft ein Gericht etwas anderes anordnen und in der Strafhaft auch der Anstaltsleiter, die Anstaltsleiterin etwas anderes anordnen. Aber diese Anordnungsbefugnis heißt, dass ich einen Verdacht haben muss. Es muss einen Grund dafür geben. Und wenn ich den Grund nicht habe, dann tue ich das nicht. Und meistens habe ich keinen Grund.
Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Anke Stein. Bevor wir ins Gefängnis gehen, welche Musik würden Sie denn da spielen?
Na, Sie sind ja meinetwegen extra nach Berlin gereist. Dann lassen Sie uns doch mal Ideal hören.
Bahnhof zu, mein Zug fährt ein. Ich steig aus, um wieder da zu sein. Zur U-Bahn runter am Alkohol vorbei. Im Kreuzberg die Fahrt ist frei. Gott besitzt euch, spring vom Zug. Zwei Kontrolleure ahnen Betrug. Im Affenzahn die Rolltreppe rauf. Verdrücken halten die Beamten auf. Oranienstraße, hier lebt der Koran. Da hinten fängt die Mauer an. Mariannenplatz rot verschrien. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut.
Das war Berlin von der Gruppe Ideal. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Anke Stein, Gefängnisleiterin. Vielleicht ein wenig weniger Stirnrunzeln als bei der Direktorin. Anke Stein, gehen wir zur Architektur und zur Besetzung des Gefängnisses Morbid, wo ja fast 1000 ausschließlich männliche Häftlinge oder Untersuchungsgefangene untergebracht sind. Wenn ich mich nicht irre, sind es 700
in den 20ern, Untersuchungsgefangene.
726 etwa Untersuchungsgefangene und etwa 200 so und so viel Strafgefangene. Wie kommt dieses seltsame Verhältnis, 4/5, 1/5, wie kommt das zustande?
Morbid hat in Berlin die Alleinzuständigkeit für die Durchführung der Untersuchungshaft. damit steigen und sinken unsere Untersuchungshaftzahlen mit den Haftbefehlen. Sie steigen eher, als dass sie sinken, bedauerlicherweise. Die Strafgefangenen dieser Anstalt sind nur noch in Moabit, weil noch nicht entschieden ist, in welche Strafvollzugsanstalt sie anschließend gehen. Der erste Wiedereingliederungsplan wird in der JVA Moabit durch eine Einweisungsabteilung erstellt. Und das heißt, von Moabit aus führt der Weg für jeden Strafgefangenen dann entweder in den offenen oder in den geschlossenen Vollzug und jeweils in die Anstalten von Berlin.
Sie haben vor Moabit ein anderes Gefängnis geleitet. Wie hat sich die Zusammensetzung der Gefangenen verändert? Was für Delikte, was für Gruppierungen haben zugenommen?
Gefängnisse sind ein Ausschnitt der Gesellschaft. Wir hatten nach dem Krieg, das kann ich aus eigener Erfahrung nun nicht mehr sagen, aber wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg erhebliche Gewaltproblematik in Deutschland, was klar ist, wenn desorientierte Menschen aus verschiedenen Bereichen des Reiches sich in einer Hauptstadt sammeln mit Kriegserfahrungen, mit Traumatisierungen, dann führt das zu erhöhten Gewaltaufkommen. Wir hatten die Zeit, in der Geld das Allerwichtigste im Leben war und wir dann gesehen haben, wie kreativ man eigentlich sein Geld verdienen kann, nur nicht ausgeben, weil man dann im Gefängnis ist. Und wenn Sie jetzt durch diese Stadt gehen und sich die Problemlagen angucken, dann sehen Sie die natürlich auch bei uns. Sie sehen die Ergebnisse von perspektivloser Obdachlosigkeit in dieser Stadt. Sie sehen die Ergebnisse von vermehrtem Messermissbrauch, nenne ich das jetzt mal. Sie sehen aber nach wie vor hauptsächlich Eigentumsdelikte.
Wenn ich die Medien angucke und wenn ich die politischen Ängste oder die marodierenden politischen Ängste beim Wahlverhalten anschaue, dann müsste Moabit zu 3/4 von Gefangenen besetzt sein, die Migrationshintergrund haben.
Das ist eine gefährliche Frage, die Sie da gerade so andeuten. Moabit hat in der Tat einen erheblichen Anteil nicht-deutscher Gefangener. Ja? Auch einen größeren Anteil als jede Strafanstalt. Wir sind in der Tat bei nahezu 70% Menschen, die keinen deutschen Pass haben. Das liegt aber nicht daran, dass diese Menschen krimineller sind per se, sondern das liegt da in den Haftgründen der Strafprozessordnung. Fluchtgefahr. Fluchtgefahr wird sehr viel leichter angenommen, wenn man in einer Stadt nicht verwurzelt ist. Und wenn man in einer Stadt nicht verwurzelt ist, heißt das nicht, dass man als Nichtdeutscher in dieser Stadt unbedingt wohnen muss. Man kann auch einfach am Hauptbahnhof festgenommen worden sein. Ja? Eine Stadt, die viel Bewegung hat, hat natürlich auch immer einen höheren Anteil in der Untersuchungshaft von Menschen nichtdeutscher Herkunft als eine Anstalt auf dem Lande. Wir nennen sowas manchmal ja auch einfach nur Gefangenentourismus.
Anke Stein, Sie haben ja angefangen als Leiterin eines Gefängnisses, was ja modern war, und sind jetzt in einem eher vorher gebauten. Und meine Frage ist, im amerikanischen Film, in dieser Serie, in Orange is the New Black, ist die Privatisierung des Gefängnisses ein wichtiges Thema. Wie weit ist denn die Privatisierung in Deutschland, beziehungsweise was steht aus Ihrer Sicht dafür oder dagegen?
Ja, ich kenne neue und ich kenne alte Gefängnisse. Ich arbeite jetzt seit 20 Jahren für den Berliner Justizvollzug und das heißt, ich habe auch vor der JVA Heidering, also unserem neuesten Gefängnis, natürlich in Altbauten gearbeitet. Aber das war nicht die Frage. Privatisierung und Gefängnis passen nicht zusammen aus meiner Sicht. Das ist ja eigentlich auch klar. Ein Gefängnis zu haben, ist eine unglaublich hoheitliche Aufgabe. Ich wüsste jetzt nicht, was hoheitlicher sein sollte, als Menschen die Freiheit zu nehmen, und zwar auf Dauer. Und das gehört nicht in die Hände von Privaten, das gehört allein in die Hände von staatlichen Bediensteten. Denn staatliche Bedienstete dürfen keinerlei Profitinteressen in diesem Zusammenhang haben. Sie müssen auch nicht davon abhängig sein, ob und wie viel Geld sie bekommen. Wir sind nicht Provisionsempfänger. Und es würde aus meiner Sicht nicht zusammenpassen, Gefangene als Wirtschaftsfaktor zu begreifen. Gefangene gehen wieder in die Gesellschaft. Wir werden sie nicht ausbeuten in Gefängnissen, denn die Gesellschaft braucht keine ausgebeuteten Personen.
Wie viel Geld verdiene ich als Mitarbeiter, als Schließer, wie nennen Sie diese Menschen, die bei Ihnen als Bedienstete in den Justizvollzugsanstalten, und gibt es einen Schlüssel?
Ich nenne sie niemals Schließer. Vielen Dank, dass Sie mir diese Vorlage gegeben haben. Sie sprechen den Allgemeinen Vollzugsdienst in den Justizvollzugsanstalten an. Jeder Bedienstete im Allgemeinen Vollzugsdienst hat eine 2-jährige Ausbildung hinter sich, die unter anderem natürlich unmittelbaren Zwang und Waffengebrauch beinhaltet. Aber das ist gar nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist Recht und Sozialwissenschaften. Das heißt, wir haben ausgebildete Menschen, deren Waffe das Wort ist und nicht der Schlüssel. Ja, sie auf den Schlüssel zu reduzieren, ist eine ziemliche Unverschämtheit. So. Und was Bedienstete des Landes Berlin verdienen, und beim Allgemeinen Vollzugsdienst fängt es mit A7 an und geht, es ist die Besoldungsstufe. Sie zucken zurecht.
Wie viel Geld ist das?
Das sind, also gucken Sie in die Besoldungstabellen des Landes Berlin. Da wir Beamte sind, wird alles ausgedruckt und jeder Bürger kann es lesen. Aber wir sind bei über 2000 Euro dabei und das ist auch, glaube ich, Minimum.
Brutto oder netto?
Das ist bei Beamten ja ein bisschen anders als bei Angestellten. Es ist schon ein Bruttobetrag, den ich nenne, aber wir haben ja über die Pension unsere Altersvorsorge und sind deswegen nicht so sozialversicherungspflichtig. Das heißt, das Netto ist näher an dem Brutto dran.
Und diese Bediensteten sind dann Beamte?
Ja, sie sind schon in ihrer Ausbildung Beamte, sie sind anschließend Probebeamte und dann Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit.
Das heißt, sie verfügen über eine höhere soziale Sicherheit?
Sie verfügen über die Gewissheit, dass das Land Berlin sie braucht und sich nicht von ihnen trennt, es sei denn, sie begehen Dinge, die sich nicht mit ihrem Beamtenstatus vereinbaren lassen.
Anke Stein, geben Sie mir ein paar Zahlen. Wie viel kostet den Staat das Gefängnis Moabit, knapp 1000 Menschen haben wir gesagt, 726 Untersuchungsgefangene, der Rest 200 so und so viel Strafgefangene, die dann auch, wie ich sie verstanden habe, verteilt werden auf andere Haftanstalten. Wie viele Bedienstete, wie groß ist Ihr Etat, wie viel verbraucht so ein Gefängnis?
Gefängnisse sind teuer. Prävention wäre billiger, also preiswerter. Die JVA Moabit braucht pro Jahr ungefähr 40 Millionen Euro über alles. Das sind Personalkosten, das sind Sachkosten, das ist die gesamte Verpflegung der Gefangenen natürlich. Wenn wir das auf Haftkosten runterrechnen, kann man davon ausgehen, dass ein Gefangener durchschnittlich 4.440 Euro im Monat kostet. Ich denke, wenn wir einen Bruchteil dieses Geldes in die Vorsorge stecken würden, dann bräuchten wir vielleicht nicht so viele Gefängnisse für so viele Gefangene.
Wie viele Gefangene betreut numerisch ein Bediensteter?
Das lässt sich ja so nicht sagen. Ich bin ja in der glücklichen Situation, mit ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen im Gefängnis arbeiten zu können. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb ich da so gerne arbeite. Wir haben 485 Bedienstete aktuell in der JVA Moabit. Das ist im Großteil allgemeiner Vollzugsdienst natürlich, aber Psychologen, Ärzte, Sozialarbeiter, sämtliche Verwaltungspositionen. Es ist ja vielseitig bei uns. Deswegen lässt sich so eine Schlüsselung schwer herstellen. Sie wissen, wir sind ein 24-Stunden-, 7-Tage-die-Woche-Betrieb. Und das heißt, es gibt ja nicht einen einzigen Moment im Jahr, wo 485 Bedienstete gleichzeitig die JVA Moabit betreten und verlassen.
Und Anke Stein hat gesagt, dass sie auch während des Gesprächs ihr Handy nicht ausschaltet.
Manchmal ist das besser, wenn man noch erreichbar ist.
Haben Sie mal einen Überblick in der Statistik sich gesucht, was Ihre Bediensteten veranlasst, im Gefängnis zu arbeiten? Religiosität, Caritas, politisches Bewusstsein?
Das wären alles drei keine Triebfedern, die mich besonders glücklich machen würden. Weil alle drei Punkte, die Sie gerade genannt haben, die Gefahr der Enttäuschung und damit die Gefahr der Abkehr in sich bergen. Ich mache mir da nichts vor. Ich glaube, dass die wenigsten Menschen, die in Gefängnissen arbeiten, im Kindergarten gesagt haben, ich gehe mal ins Gefängnis. Das ist kein Kinderberufswunsch. Es ist, je nachdem, welche Ausbildung man genossen hat, unterschiedlich. Ich glaube schon, dass Sozialpädagogen und Juristen bewusst sich fürs Gefängnis entscheiden, weil sie das in ihrem Arbeitsgebiet für einen besonders wichtigen Arbeitsplatz gehalten haben. Psychologen und Mediziner übrigens auch. Allgemeiner Vollzugsdienst, also Menschen, die wir erst ausbilden, kommen in aller Regel zu uns, weil sie auch die Sicherheit sehen Und das ist völlig legitim. Es ist in Ordnung, sich einen Arbeitgeber zu suchen, der auf Dauer für einen zur Verfügung steht. Es ist aber auf der Gegenseite natürlich erforderlich, dass man auch diesem Arbeitgeber auf Dauer zur Verfügung steht.
Ja, aber der Burnout scheint doch durchaus nicht unwahrscheinlich, wenn man das ein paar Jahrzehnte gemacht hat.
Wir kümmern uns natürlich nicht nur um die Gesundheit unserer Gefangenen, sondern auch um die Gesundheit unserer Bediensteten. Dennoch ist auch das ja wieder ein gesellschaftliches Phänomen. Wir haben Arbeitsverdichtung in vielen Bereichen, wir haben krisenhafte Situationen in vielen Arbeitsbereichen dieser Gesellschaft. Das Gefängnis ist nicht ausgenommen. Berlin ist kein reiches Land. Das heißt, Berlin ist auch von einem Sparkurs der vergangenen Jahre gezeichnet und damit in einer personellen Unterdeckung in allen Verwaltungsbereichen, auch im Gefängnis. Dass das mit den Menschen, die da arbeitet, was macht, das ist unbestritten.
Aber Anke Stein, müssten Sie das nicht ein bisschen weniger diplomatisch formulieren, wenn ich lese, dass Sie dem Tagesspiegel gegenüber ein paar Zahlen heruntergerattert haben, also 102% der U-Haftplätze sind regelmäßig belegt, Krankenstand im allgemeinen Vollzugsdienst von 16%, weitere Mitarbeiter fehlen aus anderen Gründen und nur 80% der Dienstposten sind besetzt. Also 50 Stellen von 500 Bediensteten sind in der JVA Moabit gar nicht besetzt. Das deutet ja darauf hin, dass sich das Verhältnis verschlechtert.
Es deutet darauf hin, dass wir ein schlechtes Verhältnis haben. Glücklicherweise deutet es aber momentan nicht darauf hin, dass das Verhältnis sich weiter verschlechtert. Denn Berlin bildet wieder aus, und zwar vermehrt. Die JVA Moabit hat aktuell 90 Bedienstete in der Ausbildung zum allgemeinen Vollzugsdienst. Das müssen wir auch haben. Ich habe Ihnen schon gesagt, es dauert 2 Jahre, bis man ausgebildet ist. Wir werden auch über die nächsten Jahre ausbilden müssen, denn ich verliere bis zum Jahr 2000, weiß ich gar nicht, aber in den 20ern verliere ich 10% meiner alten Belegschaft. Wir haben das Problem der Überalterung durch mangelhafte Ausbildung in der Vergangenheit. Und wir sind jetzt in einer Ausbildungsphase für den Berliner Vollzug. Das heißt, wir sind dabei, uns eine Perspektive zu entwickeln. Das macht Mut. Das hilft einem aber jetzt hier montags nicht unbedingt.
Haben Sie denn einen höheren Ausbildungsanteil mit Migrationshintergrund?
Wir freuen uns, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. Es gelten die gleichen Kriterien, wie wenn man keinen hat. Also man muss schon auch geeignet sein. Aber wir profitieren davon. Denn wir leben mit Menschen unterschiedlichster Nationalität und Kultur tagsüber zusammen in diesem Gefängnis. Und gegenseitiges Verstehen ist unglaublich hilfreich, wenn man gemeinsam was erreichen will. Ob man jetzt Ruhe erreichen will oder Resozialisierung, das ist nicht von Belang. Es ist wichtig, sich zu verstehen.
Anke Stein, spüren Sie die Wellen eines, ja, in der Soziologie sprach man Clash of Cultures, eines Zusammenstoßes von Kulturen in der Bundesrepublik, die doch auch ein sehr seltsames Selbstverständnis in Teilen hat und die Veränderung der Gesellschaft durch Migration verleugnet?
Ich glaube, dass sich in den Gefängnissen auch diese Problematik abbildet, wie auch in unserem Alltag. Ich glaube, dass, aber das ist, glaube ich, kein deutsches Phänomen, sondern da neigen Menschen offensichtlich dazu, ne? Was nicht sein kann, das ist auch nicht, das haben wir nicht, das brauchen wir nicht. Und es nicht immer den Willen, sich etwas näher mit Problematiken zu beschäftigen. Ja, natürlich. Wenn diese Gesellschaft nicht in der Lage ist, Menschen zu integrieren, dann sehe ich proportional mehr dieser Menschen auch im Gefängnis. Das, was sich die Gesellschaft da an dieser Stelle selber anziehen muss, ist auch die Perspektivlosigkeit, in die man Menschen gebracht hat. Ein klares Beispiel für mich, ein aktuelles, ist die zunehmende Zahl von osteuropäischen Obdachlosen, gerade auch in den deutschen Hauptstädten. Wenn es nichts gibt, was wir diesen Menschen anbieten können, an Menschlichkeit, an Unterstützung oder vielleicht auch an Rückfahrkarte in die Heimat, das ist mir eigentlich egal. Aber wenn es niemanden gibt, der sich um sie kümmert, wo sollen sie denn bleiben, was sollen sie denn machen? Ja? Und Perspektivlosigkeit ist kriminalitätsfördernd.
Bevor wir die zweite Musik spielen, geben Sie mir doch mal A Day in the Life of Anke Stein, einen glücklichen Tag von Ihnen.
Außerhalb des Wochenendes.
Das lassen wir weg, weil wir haben geklärt, das ist Privatsache. Nein, also innerhalb des Gefängnisses vielleicht.
Ein glücklicher Tag in der Untersuchungshaft ist, wenn es keinerlei Vorkommnisse gab, bei denen Menschen zu Schaden gekommen sind, weder psychisch noch körperlich. Oder vielleicht auch schon, wenn ich davon keine Kenntnis erhalten habe. Im Strafvollzug sind die Möglichkeiten breiter. Ein glücklicher Tag ist, wenn man beobachten kann, dass Menschen Angebote annehmen und dass sie in der Lage sind, sich eine Perspektive für die Zukunft zu entwickeln. Auf die Untersuchungshaft bezogen wäre das, dass Menschen in der Lage sind, sich mit der Situation zu arrangieren, den Prozess gut hinter sich zu bringen und die Zeit auch schon in der Untersuchungshaft nutzen können, um anschließend eine Perspektive zu haben.
Und welche Musik spielen wir jetzt?
Wenn wir darüber nachdenken, dass ungefähr 50% aller Menschen in Berliner Gefängnissen eine erhebliche Drogenproblematik hatten oder haben, dann bietet sich doch Amy Winehouse an.
Rehab von Amy Winehouse.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 17 days.
Das war Rehab von Amy Winehouse. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Anke Stein. Gastgeber Johannan Schelljem. Anke Stein, Sie leiten dieses Gefängnis in einer Gesellschaft, die Spannungen ausgesetzt ist. Sehen Sie da einen Bedarf, der Ihre Arbeit unterstützen würde, ja auch im Sinne der Prävention?
Die Frage ist kaum zu beantworten. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Gefängnisse Abbildung der Gesellschaft sind. Und ich finde unsere Gesellschaft jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wie es jetzt gerade klingt. Jede Zeit hat ihre Probleme. Ich finde nicht, dass wir in einer Krisenzeit leben, gerade in Deutschland, egal was erzählt wird. Ich finde, wir leben ziemlich gut. Die meisten von uns leben ziemlich gut.
Und das sagt die Frau, die im Gefängnis arbeitet.
Es gibt drängende soziale Probleme. Das ist Sache der Politik. Ich bin auch nicht froh darüber, wenn ich Armutsberichte über die Bundesrepublik Deutschland lese. Und ich frage mich auch, wie kann das sein und warum dulden wir das? Diese Form des Duldens sehen wir schon, wenn wir Missstände nicht beseitigen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass wir alle letztendlich vielleicht auch durch unser gutes Leben immer weniger bereit sind, irgendetwas mal auszuhalten oder hinzunehmen. Es ist immer alles gleich ganz schrecklich. Jede Straftat, die irgendwo in dieser Stadt, in dieser Republik und im besten Falle in der ganzen Welt geschieht, wird überall hin berichtet und von ganz vielen Menschen kommentiert. Damit hat jeder Mensch, der das so liest, das Gefühl, das war nicht eine Straftat, das waren doch acht. Ja? Und das heißt, wir haben so eine verzerrte Wahrnehmung. Wir glauben, dass wir unglaublicher Kriminalität ausgesetzt sind, dass alles so schrecklich ist und immer schlimmer wird. Das stimmt aber gar nicht. Wenn man ein bisschen genauer guckt, dann wird es eben nicht schlimmer. Dann haben wir die schlimmsten Zeiten direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt und lavieren uns jetzt immer so ein bisschen auf niederem Niveau durch. Deutschland hat keine hohe Anzahl von Menschen in Gefängnissen, nicht im europäischen Durchschnitt und schon gar nicht im Weltdurchschnitt. Wir haben nicht viele Menschen im Gefängnis. Ich möchte mich jetzt gar nicht mit den USA oder mit Russland vergleichen. Ich kann mich auch mit Frankreich vergleichen. Da sind viel weniger Menschen bei uns in Haft als dort. Drängende soziale Problemlagen, natürlich haben wir die. Die lösen wir nicht in Gefängnissen und die lösen wir auch nicht dadurch, dass wir die Menschen wegsperren. Die lösen wir vorher, hoffe ich. Das heißt, eigentlich wünsche ich mir für meine Arbeit, dass vorher so viel geschehen ist, dass ich wenig Gefangene habe.
Anke Stein, geht die Tendenz dahin, die Gefängnisse, die Justizvollzugsanstalten zu automatisieren, weniger Bedienstete für mehr Gefangene durch elektronische und andere architektonische Bedingungen umzuorganisieren?
Ja, der Trend geht dazu, geht in diese Richtung. Das ist in Teilen gut und in Teilen natürlich nicht gut. Ich habe Ihnen gesagt, dass die JVA Moabit durchaus teuer ist für den Steuerzahler pro Jahr. Technik klingt erstmal preiswerter. Ja, weil Technik isst nicht und trinkt nicht und kriegt keine Bezüge. Die muss halt nur gewartet, ersetzt und angeschafft werden. Auf die Dauer klingt das günstiger. Deswegen soll Technik in Gefängnissen bitte da sein, wo es den Menschen nicht braucht. Ich brauche keine Außensicherung eines Gefängnisses durch Personen. Das kann die Technik gerne übernehmen. Aber ich kann keine Resozialisierung machen mit Technik. Das funktioniert nicht. Das heißt, das Personal soll bitte dort sein, wo die Gefangenen sind. Und das soll bitte in der Kommunikation, in der Auseinandersetzung mit dem Gefangenen Möglichkeiten aufzeigen. Und da ist es gut und da ist es richtig. Da gehört das Geld hin, was das Personal kostet. Wenn Bedienstete in Altbauten eigentlich die meiste Zeit ihres Tages auf dem Weg sind, ja, weil sie hierhin müssen und dorthin müssen, dann ist das nicht effektiv. Eine Baulichkeit, wie sie heute wäre, die verkürzt Wege. Die sagt, wir bauen schon so, dass das Personal automatisch da ist, wo die Gefangenen sind. Das ist gut.
Geben Sie mir ein Beispiel. Ich kenne eigentlich von der Architektur, von der Luftaufnahme gemacht wird, immer nur das Beispiel des X, in der Mitte ein Trakt, was ja alles dazu dient, dass es wenige Ausgänge gibt, die man bewachen muss. Sie waren davor in Heidering, ja, einer modernen Anstalt. Was ist der Unterschied in der Architektur zwischen Heidering und Moabit?
Gefängnisse, also Heidering ist zum einen Strafvollzug und muss deswegen anders aussehen als eine Untersuchungshaft, wo man Menschen voneinander trennt. Aber neuere Gefängnisse sind aus meiner Sicht schon in ihrer Architektur auf Integration ausgerichtet und nicht auf Isolation.
Konkret?
In der JVA Moabit kann man sich hervorragend verlaufen. Als Bediensteter, also unsere neuen Kollegen, auch ich übrigens, ich verlaufe mich schon, also ich werde mich noch Jahre verlaufen, ja.
Wie sollen Sie sich in einem X verlaufen?
Naja, es gibt ja mehrere Häuser und die muss man miteinander verbinden und alle Verbindungsgänge gehen 8-mal um die Ecke. Man weiß, wenn man in diesen Gängen ist, überhaupt nicht mehr, was als nächstes kommt. Das war 1881 auch so gemeint. Es sollte ja vereinzeln, es sollte ja die Orientierungslosigkeit hervorrufen. Heute baut man Gefängnisse anders. Gefängnisse müssen einen Ausblick haben auf die Freiheit. Gefängnisse brauchen große Fenster und Licht. Gefängnisse brauchen nur die Einschränkungen, dass die Gefangenen nicht weglaufen. Aber sonst brauchen sie darüber hinaus nichts. Heidering hat einen erheblichen Glasanteil. Warum auch nicht? Als wir das geplant haben, hieß es immer, oh, das geht alles kaputt. Da geht nichts kaputt. Kein Gefangener zerstört diese Glasscheiben. Warum sollte er? Er kann ja auch einfach durch die Tür gehen. Keiner von uns geht durch Scheiben, wenn es Türen gibt. Ja? Das gilt natürlich nur für den inneranstaltlichen Bereich. Ja? Nach außen hat die Anstalt natürlich keine Tür. Und deshalb würde man heute das anders machen. Wenn Sie sich überlegen, dass ich gesagt habe, ich arbeite seit 20 Jahren für den Berliner Justizvollzug, dann können Sie jetzt mal hochrechnen, wie viele Lebensjahre das sind, wenn Sie pro Woche 5 Tage à 8 Stunden rechnen. Ich habe wirklich schon lebenslang. Ich habe im Zweifel mehr Zeit in Gefängnissen verbracht als die meisten meiner Gefangenen. Und das heißt, Gefängnisse müssen auch so gebaut sein, dass die Bediensteten dort arbeiten können, bestmögliche Arbeitsbedingungen. Aber dass sie auch nicht den ganzen Tag das Gefühl haben, selber derartig eingesperrt zu sein, dass sie letztendlich gar nichts anderes machen können, als sich mit den Gefangenen zu solidarisieren. Es ist immer sehr zweischneidig. Also wir bauen inzwischen viel freizügiger, viel offener, viel heller.
Sie haben in Heidering einen Doppelzaun, wenn ich das recht verstanden habe. Und in Moabit haben Sie die klassischen Ziegelmauern.
Ja.
Hoch mit oben Scherben drauf oder sonst irgendwas.
Scherben nicht.
Nicht?
Scherben nicht. Scherben sind nicht besonders effektiv. Es gibt Stacheldrahtvarianten, die deutlich effektiver sind.
Ja, das heißt, eigentlich müssen Sie doch leiden wie ein Hund.
Nö, das tue ich nicht. Also der Natrodraht ist auch der JVA Heidering nicht fremd. Natürlich sind wir, wenn wir geschlossene Anstalten sind, verpflichtet, Gefangene am Ort zu halten. Wir sollten auch schon so aussehen, dass wir am Ort halten. Das reduziert nämlich die Versuche. Aber der Zaun in Heidering hat einen anderen Grund. Und die Mauer in Moabit ist unverzichtbar. Die JVA Heidering liegt im Land Brandenburg. Da ist rundherum nicht so richtig viel. Der nächste Ort ist 2 Kilometer entfernt. Ich sage immer, man sieht da mehr Pferde als Menschen, wenn man rumfährt. Und wenn ich in dieser Landschaft ein Gefängnis baue, gibt es keinen Grund für eine Mauer. weil ich muss dieses Gefängnis von der Landschaft nicht abschotten. Die JVA Morbid liegt mitten in der Stadt. Das ist, wenn wir dieses Gefängnis aufgeben würden, was meinen Sie, was diese Immobilie wert wäre? Ja, zentraler geht ja gar nicht mehr. Das heißt aber auch, dass wir unglaublich viel Verkehr um diese Anstalt herum haben. Menschen, die die Straßen als Fußgänger benutzen, als Autofahrer, als Radfahrer. In so einem Umfeld kannst du keinen Zaun setzen. Wir sind kein Zoo. Es hätte die Konsequenz, dass die Bevölkerung Berlins den Sonntagsausflug nicht mehr in den Zoologischen Garten macht, sondern ne, Gefangenen gucken in der JVA Morbid. Das ist nun in der Tat auch nicht besonders resozialisierungsfördernd.
Ja, in Heidering hätte ich dann, wenn ich dort einsitzen würde, meine Verlobte zu egal welchen Terminen vor dem Zaun, dann könnte sie mir winken.
Ja, Sie können sie aber auch einfach anrufen oder einen normalen Besuchstermin mit Ihrer Verlobten haben, inklusive halt auch längeren Besuchsstunden ohne jede Form von Aufsicht. Das heißt, das Winken reduziert sich.
Welche Nationen haben Sie in der Untersuchungshaft? Leben die lieber in Trakten zusammen, wie es kommt?
Sowas machen wir nicht. Also wir bringen jetzt nicht irgendwie nach Ethnien in Gefängnissen unter. Das ist ja auch völliger Unsinn. Das tun wir weder nach, also nicht nach Verbrechenstypen und nicht nach Herkunft. Die JVA Morbid hat derzeit ca. 70 verschiedene Nationen in Haft. Das muss man sich wirklich mal so auf die Zunge zergehen lassen. Und der höchste Anteil kommt, also wir haben am meisten Deutsche, muss man jetzt mal bitte deutlich sagen, und ansonsten europäisches Ausland.
Anke Stein, Sie arbeiten jetzt seit 20 Jahren im Strafvollzug, im Untersuchungsgefängnissen. Wie lange wollen Sie das noch machen?
Das hängt davon ab, wann ich pensioniert werde. Momentan pensioniert Berlin ja noch mit 65. Wenn es bis 67 geht oder länger, dann werde ich wohl so lange machen. Es sei denn, mir fällt was anderes ein. Oder ich stelle eines Tages fest, dass ich nichts mehr geben kann, dass es mich nicht voranbringt und dass ich nicht mehr in der Lage bin, andere Menschen voranzubringen. Dann würde ich auch umdenken. Aber das sehe ich gerade nicht.
Denken Sie nicht, wie eine Bürgermeisterin aus Berlin, dass es so langsam Zeit wäre, in die Politik zu gehen?
Ich möchte nicht in die Politik. Ich möchte mir eigentlich nicht vorschreiben lassen, was ich sagen darf.
Danke, Anke Stein, für das Gespräch im Studio. Welche Musik nehmen wir, um die Hörerinnen und Hörer hinaus zu begleiten?
Dann nehmen wir doch Where the Wild Roses Grow.
Worum dreht sich der Text?
Der Text ist sehr nett. Das Video ist etwas weniger nett.
Und das Ganze ist von Nick Cave und Kylie Minogue. Danke, dass Sie im Studio waren, Gastgeber Jochen und Schellje.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza Day.
From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes.